Also, mein Thema soll heute zum Abschluss sein: Potenz und Kontinenz künftig in Gefahr, visionäre Ansätze aus der Urologie zu PONM. Ganz kurz mag ich nochmal auf die Anatomie eingehen. Die Kollegen sind teilweise schon darauf eingegangen. Was für mich sehr spannend war, was ich auch gar nicht wusste, bevor ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet hatte, dass erst 1982 eine erste Publikation zur Anatomie und Funktionalität des neurovaskulären Bündels an der Prostata durch die beiden großen Urologen Walsh und Donker publiziert worden war. Und vorher sah die Chirurgie der Prostata natürlich ganz anders aus und natürlich waren damals die Ergebnisse nach Prostatektomie auch deutlich schlechter. Heutzutage ist es so, dass bei einem beidseitigen Nerverhalt des neurovaskulären Bündels von einer erhaltenen Potenz von ca. 50% ohne weitere Hilfsmittel ausgegangen werden kann. In diesem Jahr ist eine sehr spannende Arbeit über die neuen Einsichten in die Anatomie der Prostata und der davon abhängenden Outcomes der Tumorkontrolle und auch der funktionellen Erhaltungen von Potenz und Inkontinenz oder Kontinenz herausgekommen, wo ganz spannend auf verschiedene Punkte eingegangen wird. Und eine sehr genaue und minutiöse Darstellung der Strukturen um die Prostata herum dargestellt wird und daran auch abgeleitet verschiedene Resektionsrand oder Resektionsränder dargestellt werden. Ich frage mich zwar noch, ob wirklich das in der Chirurgie dann möglich ist, diese Strukturen in einem Gros der Patienten tatsächlich zu finden und darzustellen und zu erhalten, aber von der Idee her bin ich davon sehr begeistert, unter anderem auch, weil das für mich sehr interessante Gebiet der Faszien da eine große Rolle spielt. Hier sehen Sie verschiedene Modelle, die in den verschiedenen Modellen auch die Resektionsränder mitbestimmen. Also wir sehen hier eine einfache Variante der ganzen partiellen und minimalen Nerverhaltung. Das finde ich schon mal sehr gut, dass unterschieden wird. Das kommt gleich auch noch mal ein bisschen mit zum Tragen in dem, was ich sagen möchte, dass unterschieden wird, wie weit wird tatsächlich ein Nerverhalt erfolgreich durchgeführt. Weil es schreibt sich manchmal leicht, Nerverhalt stattgefunden, ja, ob tatsächlich dann und wie viele Nervenfasern doch erhalten sind, ist dann immer eine andere Frage und das macht sicherlich auch die Auswertung der vorhandenen Daten etwas schwierig. Hier gibt es also einmal diese Dreier-Einteilung, hier gibt es sogar eine Grad 4 und bis zu einer Grad 5-Einteilung der tatsächlichen Erhaltung dann einer möglichen Nervenfasermenge. Es gibt Arbeiten dazu, die dann tatsächlich auch sich angeschaut haben, was das ausmacht, der Ausmaß der Erhaltung der Nervenfasern und das Ausmaß hier auf Kontinenz, was auch sehr spannend ist, dass also das neurovaskuläre Bündel durchaus nicht nur für die Potenz zuständig ist, sondern mindestens auch für die Kontinenz, wenn nicht die Harnkontinenz, wenn nicht noch weiteres, kommen wir gleich zu. In dieser Studie hier, European Urology letztes Jahr publiziert, es ist eine prospektive multizentrische Studie mit Einschluss von 14 Zentren. Über 100 Chirurgen haben teilgenommen, über 3.300 radikale Prostatektomien wurden ausgewertet. Und da wurde ziemlich genau geschaut, welche intraoperativen Schritte und welcher Grad des Erhaltes des neurovaskulären Bündels tatsächlich stattgefunden hat. Und dabei haben die Autoren dann festgestellt, dass es sehr wohl eine Abhängigkeit gibt von dem Ausmaß der Präservation des neurovaskulären Bündels und diese dann auch eine Kontinenzfunktion vorhersagen kann. Und die Autoren empfehlen hier sehr, dass doch auch bei Patienten, wo die Potenz vielleicht nicht ganz die alleinige Rolle spielt, auch aufgrund der Kontinenzauswirkung eine Erhaltung möglichst beider neurovaskulären Bündel angestrebt werden soll. Eine weitere Arbeit, die sich auch mit dem Thema beschäftigt, beziehungsweise ein Review dazu und eine Meta-Analyse erstellt hat, umfasst Daten von 27 Studien mit insgesamt über 3.700 Patienten, die radikal prostatektomiert wurden. Dieses Meta-Analyse zeigt, dass die Kontinenzraten auch hier nach 6 Monaten postoperativ beim Erhalt des neurovaskulären Bündels, also beim Nerve Sparing, signifikant höher liegt. Im längeren Verlauf ließ sich das jetzt nicht so genau nachweisen. Was man hier aber sehen muss, ist das, was ich eben angedeutet hatte. Diese Studien haben natürlich nicht alle so schön minutiös auf die tatsächliche Erhaltung welchen Grades des neurovaskulären Bündels schauen können und das nicht mit einbeziehen können. Insofern ist das sicherlich etwas verwässert, diese Auswertung. Ganz interessant auch die tatsächliche Innervation des uretralen Sphinkters. Hier gibt es eine schöne Arbeit 2016, auch im World Journal of Urology publiziert, die zeigt, dass der uretrale Sphinkter aus sehr, sehr vielen Bereichen im Grunde genommen innerviert wird und ein Teil davon halt auch vom neurovaskulären Bündel gespeist wird. Und somit kommt auch diese Arbeit dazu, dass es empfehlenswert ist, das neurovaskuläre Bündel auch bei impotenten Patienten bei der radikalen Prostatektomie, wenn möglich, zu schonen. Und zwar sieht man hier mal tatsächlich die Ursprünge und die Ausbreitung, also der Baum der Nervenfasern einmal bildlich dargestellt. Und wir sehen, dass wir von der Neurologie kommend über die verschiedenen peripheren Nerven dann auch ganz schnell in dem Bereich sind, wo wir sehr interdisziplinär werden. Also wenn wir die Prostata operieren, haben wir durchaus auch Einfluss auf die Darmtätigkeit, auf die Kontinenz sowieso. Wenn wir gynäkologisch oder chirurgisch operieren, eben auch. Und deshalb ist das auch, wie heute schon mehrfach erwähnt wurde, sehr, sehr wichtig und sehr schön, dass wir hoffentlich sehr eng zusammen, kooperativ zusammenarbeiten. Hier nochmal schöne Bilder dargestellt, also hier einmal die Prostata in der Nähe dieses Nervengefäßbündels und durch verschiedene Zeichen markiert, die Pfeilspitze zeigt die Nervenfasern, die zum Schwellkörper ziehen für die Potenz, die Pfeile zeigen die Fasern, die für den uretralen Sphinkter sind und die mit Stern markiert, hier in diesem Präparat des fixierten Leichnampräparates zum Levator Ani, also alles liegt sehr nah beieinander. Ja, und sowas kommt dabei raus, wenn sich Chirurgen mal so richtig Gedanken darüber machen, was sie da eigentlich operieren. Ganz tolle Zeichnungen, die unheimlich kompliziert und komplex wirken und uns sicherlich aber in Zukunft sehr viel noch weiterbringen werden in Bezug der Entwicklung der OP-Methoden und Verbesserung der Outcomes. Was ist nun, wenn wir das neurovaskuläre Bündel nicht erhalten können? Es gibt verschiedene Ansätze, die dann versuchen, die Kontinuität der Nervenbahn wiederherzustellen. Die Interposition eines nervalen Grafts, also eines Nervinterponats, während der radikalen Prostatektomie wurde schon vor über einem Jahrzehnt begonnen und untersucht und in einem kritischen Review 2009 schon, ist das hier einmal dargestellt. Und zwar sehen wir, hier ist die Prostata nicht im Bild, also die ist abgesetzt schon, da ist der uretrale Resektionsrand, hier ist der Blasenhals und hier ist die Kapsel, die Faszie eröffnet und man sieht den Verlauf des ursprünglichen neurovaskulären Bündels hier reseziert und hier ist der Soralisnerv interponiert. Das findet normalerweise statt in einer Kooperation. Achso, kurz bevor ich weitergehe. Hier ist also der Nervus Soralis entnommen und das sind je nach Länge, je nach Einseitigkeit oder Zweiseitigkeit unterschiedlich lang. Also man nimmt normalerweise 6 bis 6,5 cm für eine Seite und entsprechend das Doppelte für beide Seiten. Und das Ganze mit des Nerveninterponales kommt aus der plastischen Chirurgie. Man erwartet, dass eine Regenerationszeit von 6 bis 12 Monaten etwa benötigt wird, damit die Nervenfasern sich wieder komplett anschließen können. In den Gruppen, die das machen, ist es normalerweise so, dass ein plastischer Chirurg auch die Entnahme des Nervus Soralis gleichzeitig zu der chirurgischen Tätigkeit des Urologen an der Prostata vornimmt, sodass also auch sehr, sehr wenig nur zeitliche Komponenten hinzukommen bei dieser zusätzlichen personellen natürlich, aber für den Patienten an OP-Zeit ist es nicht viel, was dazu kommt. Es handelt sich um teilweise 10, 20 Minuten, sagen sie darüber. Gut, muss man schnell wieder den Nerven anastomosieren, aber wer das kann, ist das sicher möglich. Initial wurde der Nervus genitofemoralis genommen, einfach aufgrund der Nähe zum Operationsgebiet sicherlich. Der ist aber vom Kaliber her deutlich
kleiner als das neurovaskuläre Bündel. Insofern wurde dann später auf den Nervus Uralis, der in vielen Bereichen der nervalen Interposition benutzt wird, übergegangen. Da gab es in diesem Review hier zusammengestellt 10 Studien, die einseitige Nervinterponate untersucht haben, 5 bei bilateralen Nervinterponaten. Die initialen Ergebnisse waren sehr, sehr vielversprechend. Bei beidseitigen Interponaten gab es eine spontane Kohabitationsfähigkeit von etwa 25%, also bei Patienten, die normalerweise komplett impotent danach sind, 25% kohabitationsfähige Erektion ohne Hilfsmittel, sprich ohne PDE5-Inhibitoren, Viagra und Co. und fast 50%, wenn die Patienten diese noch hinzugenommen haben. Die Folgestudien waren dann aber mit relativ inkongruenten Ergebnissen. Wenige waren kontrolliert, noch weniger waren randomisiert, aber interessant bleibt es. Hier ist eine sehr neue Arbeit aus 2014, die ein 3-Jahres-Outcome der Erholung der erektilen Dysfunktion nach der offenen radikalen Prostatektomie mit soralem Nervgrafting untersucht hat. Hier waren 66 Patienten eines einzelnen Chirurgen mit klinisch lokalisierten Prostatakarzinom, wobei eine Vorselektion bei potenten Patienten natürlich vorgenommen worden war. Und wir sehen hier bei einem unilateralen Nervenersatz 42% bzw. 58% kohabitationsfähige Erektionsraten. Diese beiden Zahlen sind einmal mit, einmal ohne die PDE5-Inhibitoren. Und beim bilateralen Nervenersatz 35% bis 65%. Beim unilateralen Nervenersatz ist es immer fraglich, woran liegt es jetzt, dass die Potenz noch vorhanden ist oder sich regeneriert? Liegt es an dem erhaltenen einseitigen Nervenbündel oder an dem auf der zweiten Seite dann vorhandenen Nerveninterponat? Wenn man die Augen noch weiter streifen lässt, wie hier die 1000 Augen des Buddhismus und die 1000 Hände des Buddhismus auch walten lässt, ist es ganz interessant, in anderen Gebieten zu schauen, hier in der Neurochirurgie, in der Therapie der Querschnittspatienten werden unterschiedliche Materialien inzwischen eingesetzt, um die Neuroregeneration zu verbessern. Es gibt verschiedene Biomaterialien, meistens kollagenbasiert. Es gibt sogenannte nervale Conduits, die man einsetzen kann, statt eines tatsächlichen Nerveninterponats aus einem entnommenen Nerven. Und teilweise wird dann noch mit weiteren Faktoren, wie zum Beispiel dem Einsetzen von Stammzellen oder anderen neuroaktiven Faktoren, experimentiert und teilweise sehr interessante Ergebnisse erzielt, die vielleicht auch sich einfließen lassen ließen in die urologische oder auch sonstige Therapie. Ganz konkret möchte ich nochmal auf eine Subgruppe der Prostatakarzinom-Patienten kommen, um einmal ein Gedankenspiel laufen zu lassen, was man eventuell durch PONM und Co. verändern und verbessern könnte für die Patienten. Es ist so, dass in den letzten Jahren sehr, sehr viele und sehr schnelle strategieverändernde Entwicklungen stattgefunden haben in der Therapie des Prostatakarzinoms. Die niedrigeren, weniger risikobehafteten Stadien werden immer weniger operiert, sondern mit der Active Surveillance beobachtet und häufig gar nicht therapiert. Somit steigt der Anteil der lokal fortgeschrittenen Hochrisikotumoren bei den Prostatektomien. Es macht ungefähr ein Drittel bis 50% der Prostatektomien sind inzwischen diese lokal fortgeschrittenen bzw. Hochrisikotumoren. Und diese bedürfen oft einer adjuvanten Therapie nach der Operation. Das bedeutet für das Prostatakarzinom oft eine Radiatio oder noch häufiger eine Chemotherapie kombiniert mit antiandrogener Therapie. Insbesondere die androantigene Therapie, aber auch die Chemotherapie und Radiatio ist eine zusätzliche Gefahr für die Potenz und Kontinenz. Und somit stellt sich die Frage, was tun wir den Patienten damit Gutes? Wir sehen bei den Patienten, die ein lokal fortgeschrittenes Prostatakarzinom hier von über PT3 mit einem Gleason 8 bis 10, also sehr hohen Aggressivitätsgraden, und einer bereits stattgefundenen Metastasierung ein 2-Jahres-Überlebensvorteil durch eben diese adjuvante, durchaus Lebensqualität einschränkende, weil Funktion einschränkende Therapie von 2 Jahren. Das muss man in Relation sehen bei dem durchschnittlichen Überlegen dieser Patienten ohne Therapie von 6 bis 20 Jahren. Da muss man schon überlegen, ob es tatsächlich dem Patienten individuelles Wert ist, eine Lebensqualität Einbußung hinzunehmen gegenüber 2 Jahre länger leben. Wenn sie nicht metastasiert sind, gibt es noch nicht mal Daten über den Vorteil dieser Therapien bezüglich des Überlebens, weil die Nachbeobachtungszeit noch gar nicht lang genug ist. Das progressionsfreie Überleben ist bei den nicht metastasierten N0, M0 mit adjuvanter Chemotherapie und Antiandrogen um 1,5 Jahre verlängert, bei 2 bis 10 Jahren ohne Therapie. Und bei den Metastasierten ist es auch um 1,5 Jahre verlängert gegenüber 3 bis 6 Monaten ohne Therapie. Somit könnte man sich schon überlegen, wenn man mit dem Patienten gemeinsam vor einer Operation festlegt, was die Priorität in dem Leben sein soll und ob der Patient sich vorstellen könnte, dass er vielleicht ein etwas kürzeres Überleben hinnimmt, aber mit einer höheren Lebensqualität bezüglich der sexuellen Funktion und auch der Kontinenz vielleicht, kann man durchaus durch die Anwendung des PONMs intraoperativ eine Idee erhalten, wie man dem Patienten danach beraten kann, ob es Sinn macht, eventuell von dieser adjuvanten Therapie Abstand zu nehmen und darauf zu warten und zu hoffen, dass es wieder eine Rekonvaleszenz der Nervenfunktion gibt. Zum Beispiel könnte ein Schema sein, dass man also intraoperativ bei positiven Nervenerhalt gesichert durch das PONM plus einer entsprechenden Histologie, die das also zulassen könnte, sich von der Idee der adjuvanten Therapie erstmal zurücknimmt und damit auch alle Nebenwirkungen. Und die antiandrogene Wirkung insbesondere hat durchaus eine stark lebensqualitätseinschränkende, weil Testosteron kappende Wirkung auf den Patienten. Also die Patienten, die Impotenz ist das eine, aber der Mann braucht Testosteron für die Muskeln, für den Knochen, für die Aktivität. Es ist ein anaboles Hormon für den Mann. Und wenn man das entzieht, das sehen wir oft, dann sind die Patienten einfach schwächer, die sind häufig depressiver und so weiter und so fort. Insofern ist das durchaus so, dass manche Patienten das auch aktiv erfragen bei der Therapieplanung, ob das nicht auch ohne diese Hormone geht. Und somit, wenn man dann intraoperativ sieht, der Nerv ist eh nicht erhalten, dann könnte man vielleicht eine Interponierung eines Suralis-Graftes oder einer der neuen Methoden mit einem Kollagengerüst und Stammzellen in Erwägung ziehen. Im Endeffekt, denke ich, geht die ganze Medizin darauf aus, immer mehr, dass wir eine Miteinbeziehung der Patienten bei den Therapieentscheidungen machen müssen und auch wollen. Und vielleicht ist das PONM diesbezüglich nochmal eine gute Hilfestellung, den Patienten noch besser beraten zu können. Was bei einem vielleicht so einem Schema unbedingt sein sollte, ist, dass das in Studien erfasst wird. Denn dadurch würde man auch Daten erfassen, die es wie gesagt noch gar nicht gibt, nämlich Patienten mit bestimmten Karzinomstadien, die dann ohne Therapie laufen, bis sie in einen Progress geraten und dann ist eine Therapie erhalten. Beim Hodentumor so zum Beispiel gibt es da sehr schöne Daten, wo wir wissen, wir können den Patienten genau beraten, was passiert bei welchem Stadium, zu wie viel Prozent haben sie ein Rezidiv und was passiert, wenn wir die Erkrankung erst bei dem Falle eines Rezidives behandeln. Beim Prostatakarzinom haben wir das nicht, könnte vielleicht durch diese Vorgehensweise erhalten werden. Und jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich.